Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jawohl, und damit herzlich willkommen zur Folge 251, Too High to Fly. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich das Geräusch einer Wasserpfeife einspielen soll, aber das wäre irgendwie unpassend. Und wir sind ja nach wie vor auch ein jugendfreier Podcast. Ja, zwei Spiele sind gelaufen, in denen wir oder für die wir nicht aufnehmen haben können. Die Bilanz, die verschweige ich geflissentlich, denn toll ist sie nicht. Und deswegen gehe ich direkt über, um meinem Lieblingskumpel und Super Zampano Thomas Kuhlmann Hallo zu sagen. Ich grüße dich, mein Süßen. Wie geht's dir?
Hallo Jan, hallo alle. Ja, eigentlich.
Ich war kurz irritiert. So.
Ich bin ein bisschen hängen geblieben an deiner Einleitung zu High to Fly. Wo warst du bei Shishas und Wasserpfeifen? Da war ich jetzt bei dem Vorschlag eigentlich, das hat ja jetzt damit gar nichts zu tun. Ja, aber
mein jugendlicher Geist, der denkt bei Too High to Fly natürlich erstmal an Cheech und Chong und so. Ja. Deswegen war ich kurz bei einer Wasserpfeife und bei dem Geräusch. Aber wenn du ihn nicht verstanden hast, spricht es sehr für dich. Ja, keine macht dir Drogen.
Dein jugendlicher Geist bedeutet aber auch, man dreht sich das Basecap falsch rum und trägt Turnschuhe, die man aufpumpen kann, weißt du?
Ja, Reebok Pump, erinnerst du dich noch?
So in etwa nämlich, ja, das ist der jugendliche Geist. So, Too High to Fly, war eigentlich anders gemeint, war eigentlich ein bisschen bezugnehmend auf unseren etwas vielleicht, ich sag mal, ansatzweise euphorischen Titel nach dem Auswärtssieg in Gladbach, was einem schon vorkommt, als sei es Jahre her irgendwie, und der Big Bang Theory, auch dazu gleich noch ein paar Worte. Und dann kamen ja doch einige Dämpfer und Too High to Fly, damit war eigentlich gemeint, vielleicht fühlten wir uns einfach zu geil, um wirklich abzuheben.
Du, also für meinen Teil kannst du das vielleicht gerne streichen. Denn das war jetzt schon ein Downer, war schon ein Reality-Check und ehrlicherweise hätte der Titel ja eigentlich herhalten sollen für die Folge nach dem Freiburg-Spiel, die wir dann aus gleich folgenden Gründen nicht geschafft haben. Aber was kann man sagen, nach dem Bayern-Spiel passt es fast noch besser, weil es halt eben dann auch wirklich die Stimmung sowohl nach dem Freiburg-Spiel als auch nach Freiburg und Bayern gut zusammenfasst. Und ja, unterm Strich kann man sagen, da haben wir uns vielleicht ein bisschen zu viel erhofft und haben dann gemerkt, dass halt eben der spannende, weil gerade neu zusammengebaute Motor eben dann doch nicht aus dem Stand 750 PS schafft, sondern noch ein bisschen stottert.
Noch ein bisschen Öl braucht an der einen oder anderen Stelle. Aber lass uns mal abschichten, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so und auch darauf hatten wir ja vor Ewigkeiten ja in den Geschichtsbüchern nach Gladbach hingewiesen und hatten ja Gott sei Dank, und da war ich wirklich froh, dass wir uns selber noch sozusagen die Flügel ein bisschen gestutzt haben, hatten, mit indem wir nicht nur die Big Bang ausgerufen haben, mit Blick auf Bangula und dieses großartige Spiel in Mönchengladbach, wo wir mittlerweile auch wissen, vielleicht ist es doch nicht so viel wert. Ja.
Flieg nicht zu hoch, kleiner Freund.
So, what goes up must come down, könnte man auch sagen. So, aber auch da waren wir ja jetzt schon weit davon entfernt, in große Euphorie auszubrechen. Ne? Und haben ja auch wohlweislich noch das Wort Theory an den Titel dran gehängt und ja auch offensiv gesagt, es könnte sich um eine Theorie handeln, erstmal mit dem großen Werder Bremen Urknall. Ja. Und die Evolution, sag ich mal, könnte noch mal ein bisschen in Stocken geraten. Ja, und so ist es dann ja auch gekommen. Und wie gesagt, da haben wir uns ja schon ein bisschen runtergepegelt nach Gladbach. Und dann kam das Freiburg-Spiel. Und deswegen, klar, muss ich auch sagen, es ist natürlich ein Dämpfer auch vom Ergebnis, ne? Aber auch da finde ich, genau wie Gladbach vielleicht, wo man sagen könnte, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund, ist auch das Freiburg-Spiel, ja, würde ich auch sagen, das Ergebnis 0-3 klingt vernichtend und das Spiel war schwierig und auch nicht schön und so und wir haben da bestimmt nicht geglänzt, aber es ist jetzt auch nicht so gelaufen, dass man jetzt alles wieder in Frage und stellen müsste und das Stadion bis auf die Grundmauer niederreißen. Also so ist nun auch nicht, oder? Wie
das
geht's dir?
Nee, das sehe ich auch so und ich finde auch, dass das Ergebnis den Spielverlauf nicht hergibt.
Wir sind so. Jetzt bei Freiburg.
Wir sind kurz bei Freiburg jetzt erstmal noch. Ja. Denn das ist ja immer die Herausforderung, wenn wir es irgendwie nicht schaffen, zwischen zwei Spielen aufzunehmen. Da muss man immer gleich irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Ja.
Aber wenn wir es chronologisch machen und ohne da jetzt auch zu tief einzutauchen, aber ein 3-0 war es nicht und es klingt chancenloser, als wir dann letzten Endes waren, denn das Spiel wurde dann doch auch entscheidend mitentschieden durch mindestens zwiespältige Schiedsrichterentscheidungen, möchte ich einfach mal jetzt so in den Raum stellen. Zum einen ein Elfmeter gegen uns, den man nicht pfeifen muss, und zum anderen ein verschossener Elfmeter von Schmiedi, wo der Kopf ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen hat Werder in dem Spiel trotzdem, fand ich, es einigermaßen hinbekommen, hat halt bloß keinen Schlüssel gefunden gegen das entscheidende Werkzeug, das Freiburg dann ausgepackt hat, und das war einfach extrem defensiv stehen.
Ja, ich fand, das war so ein typisches Spiel, wo entscheidend ist, wann triffst du auf welchen Gegner. Ja, also Freiburg war ja nach einem Fehlstart, gerade als wir dann die zu Gast hatten, gerade auf dem Level, wo sie sich, sag ich mal, wo sie sich gesammelt und geschüttelt haben und gesagt haben, so kann es nicht weitergehen und jetzt wollen wir wieder das alte Freiburg sein. Ne? Vielleicht hätten wir Freiburg am zweiten Spieltag, hätten wir die geschlagen. Ja, aber ja. Hätten jetzt an diesem Spieltag vielleicht Leverkusen keinen Punkt mehr geholt. Weißt du, was ich meine? So. Und Freiburg war ja einfach, ich fand es, zum Schiedsrichter sage ich gleich nochmal was, ja, für mich, oder nee, das mache ich gleich als erstes, ja. Für mich, Man of the Match, ja, weil niemand hatte auf dem Platz mehr Einfluss auf das Ergebnis als der. Ich fand, diese erste Halbzeit, Werder-Freiburg, ja, war wirklich, das ist ein natural born 0-0.
Ja.
A natural born. Keiner hatte eine wirkliche Torchance. Die haben sich komplett neutralisiert. Ja, Freiburg hat erstmal abgewartet und Werder hat was versucht, aber jetzt halt auch, ist auch nicht klugerweise all in gegangen, weil du ja weißt, wie kratzbürstig Freiburg ist, wenn sie einmal umschalten und so. Sind so. Und es war ein absolutes 0-0 und beide wären völlig okay damit gewesen, wenn das so in die Pause geht. Ja, ja. Und das Spiel kippt, ja, mit diesem seltsamen Elfmeter.
Ja.
So. Und da muss man schon sagen, ne, man kann nicht die Schuld auf den, klar haben wir trotzdem nicht gut gespielt und natürlich muss man dann auch mal selber einen Elfmeter reinschießen. Ja,
dann läuft das Spiel auch anders, gehört auch zur Wahrheit, ne?
Ja, aber das Spiel läuft auch anders, wenn du mit 0-0 in die Pause gehst.
Ja, das stimmt. Ne? Das
so, und diese Szene, es ist, die Älteren erinnern sich, ja, Puertas flippert der Ball bedrängt, weg bei der Annahme, ja, und er springt ihm vom Fuß an den Arm, ne?
Nee, er nimmt ihn nicht sauber an, der Ball geht hoch,
ja.
Und in dem Moment, wo der Ball hoch geht, schiebt Maxi Eggestein den Arm von Puertas nach vorne.
Richtig.
Und dabei berührt der Arm den Ball.
Ja.
Und wer war das Schiri? War das Jöllenbeck? Oder wer war das Schiri? Was ist es noch? Egal.
Der Schiri. Timo Gerach oder so.
Ja, okay. Der Schiri pfeift sofort Elfmeter. Alle protestieren und gehen hin. Er hat Kontakt zu Köln und sagt dem VAR in Köln, das muss ich mir nicht nochmal angucken, das war klar Hand.
Ja, exakt.
So. Und gibt den Elfmeter und sagt dann nach dem Spiel, ja, wenn ich die Bilder so sehe, kann ich verstehen, dass man da nicht zu 100% bei Elfmeter ist. Aber für mich war die Situation klar, wo ich denke, sag mal, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun?
Also, kann er verstehen, ja? Das ist ja, ja wirklich eine ganz große Geste von ihm.
Ja, genau.
Der Pinsel. Vielen Dank. Ey, aber mal wirklich, das ist doch, aber ich meine, wofür gibt's denn VAR? Das ist doch wirklich VAR at its best. Ja. Weil im ersten Moment hatte ich denselben Impuls wie der Schiri. Elfer. Ja,
weil und ich auf der Tribüne sofort nicht. Also ich meine, und ich war 20 Meter weg. Entschuldige.
Okay. Also, ne? Also lass erst den blinden Kuhlmann. Ja?
Ja.
So, am Fernseher sah es so aus, ihm verspringt der Ball und es ist irgendwie unglücklich. Es ist jetzt nicht, er verhindert ja nicht, aber Reflex, irgendwie geht die Bewegung des Armes auch zum Ball hin und ich kann diesen Impuls dazu pfeifen. Dachte ich erstmal, ja, okay, könnte sein. So, und man sieht dann ja in der Zeitlupe erst sehr, sehr gut, dass Maxi Eggestein ja nicht mal den ganzen Körper von Puertas schiebt, sondern mit einer Hand nur den Arm gegen den Ball.
Ja, genau.
So.
Ja, und fertig?
Nee, nur noch ein Satz. Ja. Und wenn der Schiri das im ersten Moment nicht sieht, weil das vom Winkel her nicht einsehbar ist und er das pfeift, okay, habe ich kein Problem mit, ja. Aber das ist doch wirklich VAR. Und wenn der VAR sagt, guck's dir an, dann muss es doch einen Grund, also wie kann man denn dann sagen, ja, kann ich verstehen, aber ich hab's besser. Also wirklich, das ist doch, also was...
Ach, ja, weil wir wissen natürlich nicht genau, wie die Konversation gelaufen ist, aber wenn du jetzt fertig bist, dann lass mal die jetzt den grünen Brille, Siegert.
Ja, okay. Adlerauge, Siegert.
Ja, genau. Aus 50 Metern sofort besser gesehen als der Schiri. Nein, natürlich nicht. Aber man hat anhand der Bewegung von Puertas gesehen, dass das keine natürliche Bewegung war, ne, die er da zum Ball hinmacht, sondern das war ja auf unserer Höhe 16er Ostkurve. Man hat halt gesehen, dass der Körper sich komisch bewegte, wo man halt eben die Annahme haben konnte, der wird geschoben. So. Und ich meinte direkt zu Jens, ey, der wird doch geschubst, der wird doch reingeschoben in den Ball, das ist doch niemals Elfmeter. Und dann haben sie, also auf der Videowand stand ja VAR checkt Elfmeter.
Ja.
Und dann wurde der Elfmeter gegeben. Ich habe dieses, ich habe dann den Hinweis, guck's dir lieber nochmal an, den habe ich abgelehnt. Das habe ich erst danach irgendwo gelesen.
Ja, genau.
Dass er das gesagt hat, weil im Stadion dachte man, okay, die haben es gecheckt, offenbar war es kein Elfmeter, tja, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen. Ja. Und für mich kam dann wirklich die Wut erst, als ich dann das im Nachgang gesehen habe, naja, ich habe den Hinweis bekommen, guck's dir an, habe mich dann aber dagegen entschieden, wo ich dachte, what the fuck?
Genau, und da sind wir doch genau wieder in dieser Grauzone, ja, in dieser, das, die dann trotzdem noch Fehler zulässt, obwohl man ja eigentlich, obwohl das System ja eigentlich sicher ist. Aber die Menschen machen noch Fehler, ja, es sind immer noch so, aber natürlich ist das dann nicht so eindeutig falsch, dass der VAR sagen muss, nimm's zurück, ja, so, aber ich bin mir sicher, wenn der Schiri, verdammt nochmal, seine Berufsbeschreibung ist, sich das doch zumindest anzugucken. Ja. Ja, so, wenn er sich das anguckt, gibt er den Elfer nicht.
Ja, das glaube ich auch. Und was halt auch dazu gehört, was möglicherweise vielleicht auch irgendwo im Unterbewussten eine Rolle gespielt hat, Puertas hat sich halt null beschwert.
Ja.
Also Puertas hat halt null irgendwie gesagt, ey, das gibt's doch nicht, das darfst du nicht, sondern hast halt richtig gesehen, der hat richtig den Kopf zur Seite gedacht, so, ach shit, jetzt ist mir das passiert.
Ja, vielleicht haben wir auch einfach uns zu wenig beschwert, ich weiß es nicht, ne? Ja, so, aber dieses Ding irgendwie und dann gehst du mit 0-1 bei einem Natural Born 0-0 gehst du in die Halbzeit und da ist es natürlich für Freiburg, also das gemachte Nest, ja, dann konnten die genau ihr Ding machen und das spielen. Das haben die dann zum ersten Mal in dieser Saison, haben sie bei uns die Leistung abgerufen, die sie in der letzten Saison so stark gemacht hat. Ja, und da war dann auch wirklich schwierig. Und dann fällt das 0-2 und dann haben wir ja sogar noch, wie du meintest, ne, mit dem Elfer die Riesenchance auf das 1-2 und dann brennt das Stadion halt auch nochmal.
Ja, genau. Ne? Und das ist halt auch, wann ist das? Wann war der Elfer? Irgendwie 55. oder ja, so? Oder
super
oder
52. früh. Es stand zwar schon 0-2, aber es war noch alles drin so und man hatte auch noch das Gefühl, ne, dass da noch bei Bremen, wenn irgendeiner reingeht oder wir einen Elfer kriegen oder so, dann geht da auch noch mal was. Ne? Typisch Werder Weserstadion. So, aber so und dann ja auch noch dieses eindeutige Handspiel von dem Freiburger. Da musstest du den Schiedsrichter ja fast zum Kamera tragen, damit er sich das überhaupt noch mal. Es war als würde er das widerwillig. Nur sich da, also Mann, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte noch eine Sache zum Freiburg-Spiel sagen, auf jeden Fall, außer du hast noch mehr. Victor Boniface brauchte Navi, hätte Navi gebraucht, glaube ich.
Ich wollte sagen, wie Falschgeld.
In dem Spiel, wo ist der überall rumgelaufen?
Ja, wirklich. Also, überall. Auf dem Sechser, auf dem Achter, auf dem Zehner, in der Box. Ja, ganz weird. Also klassischer Fall von, ich will zu viel auf einmal.
Ja. Was denkst du, woran lag das? Da gab es dann ja auch wilde Spekulationen und Vorwürfe. Boniface, was denkst du, was hat ihn dazu getrieben?
Müsste ich spekulieren. Ich könnte mir halt, vorstellen, ich meine das auch aus irgendeinem Interview nach dem Spiel von Steffen rausgehört zu haben, dass er ihm halt schon versucht hat zu vermitteln, ey, du hast jeden kreativen Freiraum, ja, lass deinen verrückten Fußballverstand hier bekloppte Sachen machen, mit denen keiner rechnet, dann ziehen wir das Ding noch.
Ja.
Und er hat's halt komplett überinterpretiert. Ja. So, ist halt wie wenn du zu einem Schüler sagst, ja, pass mal auf, du vertrittst heute den Klassensprecher und das Erste, was der macht, ist, er lässt halt alle antreten und lässt die 40 Liegestützen machen.
Ja, yes.
Ja. Also, aber was ich noch mal eben ganz kurz nur sagen wollte, ne, ja. Schmiedi verschießt den Elfmeter und dann sieht man letzten Endes auch, warum Atubolu 5 Elfmeter in Folge in der Bundesliga gehalten hat.
Ja.
Ey, was für ein Trash-Talker ist das denn?
Ja.
Der hat ja Schmied die gesamten 3 Minuten vor dem Elfer voll gelabert.
Ja.
Ja. Und dann hast du richtig gemerkt, das meinte ich damit, als ich gerade sagte, hat Schmiedis Kopf, hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil Atubolu ihn die ganze Zeit voll gelabert hat. Hast du richtig gesehen, hat schon in die Richtung gelabert, von wegen, den halte ich sowieso, brauchst gar nicht antreten und so. Ne? Hat schon vorher so die Faust geballt und gejubelt und so. Und ja. Oh, ey, was für, also ich hasse sowas so sehr, ey.
Ja, aber leider funktioniert sowas
relativ häufig,
genau. Ne? Wenn man auf ein schwaches Opfer trifft, sag ich mal. Ja. Aber auch da dachte ich schon vorher, vor der Ausführung, ne? Schmied legt sich den Ball hin, der Schiri steht da, so, und Atubolu kommt an, steht daneben und labert 2 Minuten lang rum. Da muss ich doch auch als Schiri sagen, geh weg.
Ja, und das machen dann die Werder-Spieler. Die Werder-Spieler schieben dann Atubolu weg und sagen zu ihm, ey, jetzt hör doch auf, den voll zu labern und so. Und er ist die ganze Zeit am Palabern. Die ganze Zeit, ey.
Und dann macht er auch noch so einen Hampelmann auf der Linie.
Ja.
Ne? Und dann ist der Elfer halt auch wirklich, also, ich sag mal, mittelmäßig maximal.
Ja, das ist ja ein bisschen die Untertreibung des Jahres. Aber ich, keine Ahnung, ich denke mir dann auch manchmal, jedes Mal, wenn ich dann die Fernsehbilder dazu sehe, ja, lieber Romano, du hast wunderschöne, starke, für deine Körpergröße viel zu umfangreiche Oberschenkel. Aber warum denn dann immer die Hose so komisch hochkrempeln? Das sieht so komisch aus.
Ja.
Naja, egal.
Ja,
da kommt der Ästhet in mir durch.
Oder schießt danach wenigstens den Ball rein.
Ja, genau.
Das war nicht schön. Na gut, okay. Aber ich dachte halt auch, also 0-3 und so. Und ich hab's im Froggies geguckt. Viele aus dem Club waren auch im Stadion und kamen wirklich sehr schlecht gelaunt wieder und so. Ich muss ehrlich sagen, mich hat das dann gar nicht so gekillt, weil ich dachte, also erstmal, ne, haben wir ja eben eingeordnet, das Ergebnis, wie das zustande kam. Und dann dachte ich halt auch, okay, es ist aber auch gerade diese Phase in der Liga, wo sich das alles schon so ein bisschen vorsortiert und wo die Mannschaften, die schlecht gestartet sind, dann gerade in dem Level sind, dass sie die Kurve kriegen, weißt du, und sich zusammenreißen und dann ihre Qualität auf den Platz bringen. Und in dem Moment haben wir halt gerade Freiburg bekommen. Ne? So, ja. Und das hat mich dann gar nicht so wahnsinnig gebrochen. Obwohl, wie gesagt, also da hätten wir wahrscheinlich auch noch eine Stunde weiterspielen können und hätten keinen mehr.
Das habe ich nach dem Elfmeter direkt gedacht.
Ja.
Okay, das ist heute so ein Tag, da kannst du noch 3 Stunden spielen, du triffst nicht.
So, und dann nehme ich das auch und okay. So, wollen wir Freiburg damit.
Ja, Strich drunter
kommen.
Also das Einzige war halt noch, das vielleicht noch als kleine Side-Note, weil das ist vielleicht dann auch eine schöne Brücke rüber ins Bayern-Spiel. Ich habe mich sehr gewundert darüber, dass Schmiedi wieder zentral gespielt hat und Puertas diesmal auf dem Flügel.
Stimmt.
Habe ich nicht verstanden, ehrlicherweise, weil wir ja auch in den vorausgegangenen Spielen immer gesagt haben, Schmiedi in der Mitte, das funktioniert nicht richtig, ne? Lass ihn mal seine Stärken wieder etwas dezentraler ausspielen und so. Und ja, Steffen scheint offensichtlich der Meinung zu sein, das hat man jetzt auch in mehreren Interviews schon gehört, dass sie daraus so eine Unberechenbarkeitsnummer machen wollen, dass halt eben die beiden immer rotieren, ne, weil sie beide spielen können.
Ja.
Aber ich bleib dabei, ich finde Schmiedi in der Zentrale einfach nicht gut genug.
Ja, ja, wie gesagt, du kennst meine Theorie, ich sehe ihn mittelfristig auf der 6. Ne? Und ich glaube, da wird er am Ende auch irgendwann landen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es so ist. Weißt du, was mir bei Freiburg noch extrem aufgefallen ist, gerade bei dieser krass guten Abwehr, und das muss man ja auch mal lobend erwähnen, wir haben gegen Gegner gespielt, die hatten immer 11 Mann hinterm Ball. Das ist ja unfassbar, wie wenig Raum die lassen. Ja. Und das ausgerechnet da hat uns natürlich ein Typ wie ein Bangula auch gefehlt, ne, der dann mal 1 gegen 1 was aufmacht. Ja. Aber
und haben halt das Zentrum toll zugestellt, hast du im Stadion gesehen, der Werder hat durch die Mitte kein Rezept gefunden und haben sie schlau verschoben, sodass du über die Außen noch keine eingespielten Automatismen für schnelle Ballstaffetten hattest und dann war das einfach zu. So.
Ja, so, und da muss man dann vielleicht auch das hinnehmen und sagen, okay, das ist dann vielleicht in der Phase der Saison, wenn die gerade auf den, ne, in dem Stadium sind, ist es dann halt auch einfach, sind die halt vielleicht diese eine Stufe über uns, wo wir das dann auch halt hinnehmen müssen, ne? Ja. Dass wir dann so unglücklich irgendwie doof verlieren. Wie war das mit Tipps, gerade die Aufstellung? Ich hatte 2-2 getippt bei Freiburg, das weiß ich noch, weil ich schon so ein bisschen
Sieg Werder getippt, ja.
Vorsichtig war. Du hattest Sieg Werder. Bei gerade die Aufstellung waren wir, glaube ich, relativ dicht dran. Da war die große Frage, verteidigt Koulibaly und Friedel, ne, als ja. Linksfuß halb rechts. Da lagen wir richtig, ich glaube, du hattest auch Boniface als Starter und irgendwie, genau. Ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Es war, ich glaube, 10 von 11 hatten wir oder so.
Ja, ich bin mir auch nicht mehr zu 100% sicher, wenn du, also ich kann das nochmal eben nachgucken, das ist ja schon nachgeguckt.
Okay, währenddessen kann ich ja erzählen, bitte, dass wir dann eigentlich den Geheimplan hatten und eigentlich dann zwischen dem Freiburg-Spiel und dem Freitagabend in München gar keine Folge mehr machen wollten, sondern einen Geheimplan hatten, am Samstag eine große Live-Folge wie damals Doppelpack so im Froggies, ja, wir hatten es ja noch nicht groß erzählt nach draußen, mit Gästen, mit Publikum, mit Fanclub zu machen und die Jubiläumsfolge 251.
Ja, genau.
Typisch Wurm-Podcast zu machen und euch dann damit zu überraschen. Das ist leider aus verschiedenen Gründen gescheitert.
Aus einem Grund. Nee, ich bin mal wieder auch aufgrund der wirklich anstrengenden letzten 2 Wochen mit vielen Dienstreisen und so. Ich bin pünktlich zu der Feier, auf die ich mich wirklich sehr gefreut hatte und auf die Folge, die wir dort aufnehmen wollten, bin ich leider krank geworden und lag dann schön mit mega Kopfschmerzen, Fieber und so im Bett und hatte mir noch erbeten, mich bis Samstag entscheiden zu dürfen, aber als ich dann irgendwie eine schlimme Nacht auf Samstag hatte, das wäre Quatsch gewesen einfach.
Freitagabend noch am Telefon, so, gib das doch nicht auf.
Ja, genau.
Wir lassen das offen.
Jetzt gib mir die Nacht noch. Ja. Halt, das wäre Quatsch gewesen und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr alle dafür Verständnis hattet, auch die Organisatoren von Werde und du ja auch dann nicht zuletzt. Deswegen da nochmal vielen Dank für und come back stronger, sag ich nur.
Mein Freund, ich habe Grüße von dir ausgerichtet und soll ganz, ganz liebe Grüße, habe ich ja auch schon auf kurzem Dienstweg gemacht, aber hier auch nochmal offiziell an alle. Denn
ich meine nicht, ihr weint.
Ey, wir hatten wirklich, es war ein großartiges Sommerfest. Grüße an alle, Patzi. Wir hatten super Gäste, Grüße, Tarek Brauer war da aus der Werder Geschäftsführung. Spannende Geschichten erzählt, Dinge erzählt, weil er sich so wohl gefühlt hat bei uns, die er eigentlich sonst gar nicht so öffentlich erzählen würde, die ich jetzt natürlich auch nicht erzählen kann.
What happens at Werde stays at Werde, ne?
So in etwa. Und liebste Grüße auch an Jenny Eickhoff aus der Fanbetreuung, die auch da war und für unsere Tombola noch Sachen mitgebracht hat. Ey, wir hatten eine super Tombola, wir haben Spenden gesammelt. Ich glaube 1.500 Euro für die Werder Stiftung haben wir mit Bier und selbst organisierter Lose für die Tombola. Jeder hat Preise gespendet. Jenny hat noch von Werder Trikots mitgebracht und so, die dann noch verlost wurden, die in die Tombola geworfen wurden. Es war wirklich einfach ganz, ganz großartig. Liebste Grüße auch an viele andere befreundete Fanclubs und viele auch Hörerinnen und Hörer hier vom Wurm-Podcast. Ich sag mal stellvertretend Yoshi Greenwhite, der auch Videogrüße geschickt hat, inklusive einem kleinen Geburtstagsständchen. Wir haben es alle überlebt, ja, liebste Grüße. Ja, aber ich sag's einfach mal, es ist, Werder verbindet einfach und das war wirklich, ja, ich sag mal, fast das Schönste aus zwei Welten, wenn du da gewesen wärst. Aber ein bisschen warst du es.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenigstens im Geiste. Ne? Ja. Übrigens muss ich leider enttäuschen, mir fiel gerade ein, rate die Aufstellung und die Tipps für Freiburg hatten wir in der Folge gemacht. Die habe ich jetzt auf die Schnelle schriftlich nicht gefunden.
Ah, okay.
Aber Bayern hatten wir dann schriftlich gemacht. Da können wir dann gleich mal drauf gucken. Und Spoiler, da war ich diesmal nicht so gut.
Okay. Ja, aber dann lass uns das doch machen, ja? Also ja, der Rest vom Pazzo-Fest vielleicht dann mal in den nächsten Folgen als Anekdötchen oder er lebt in meinem Herzen.
Ja, ja, sehr schön.
Okay, dann lass uns auf Bayern.
Springen wir auf Bayern und ja, was können wir sagen? Es war.
Ja, was können wir eigentlich sagen?
Es war die komischste, weil erstaunlich schmerzfreie Wurzelbehandlung meines Lebens. Also ganz, ganz komisch bin ich aus einer nie gefährdeten, absolut deutlichen 0-4 Niederlage in München rausgegangen. Mit einem Gefühl von, ach, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Wie ging es dir denn, so
ja,
unterm Strich?
Ich höre da so ein bisschen raus, du hast irgendwo eine örtliche Betäubung.
Ja, 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 vielleicht. Ja, oder vielleicht hat die Wasserpfeife noch nachgewirkt. Das kann natürlich auch sein.
Die imaginäre Wasserpfeife.
Ja. Aber ich muss sagen, also klar, es war ein deutliches Ergebnis, aber es hat auch sehr geholfen, dass wir uns davor schon fleißig klein geredet haben vor dem Bayern-Spiel und es war ja Land auf Land ab die Meinung, ja gut, also nach Bayern geht die Saison dann wirklich los.
Ja, und vermutlich ist das auch so. Wir hatten als einziges Ziel am Freitagabend im Froggies weniger als der HSV zu kriegen.
Ja, und das haben wir geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ja, und bei geschafft. Mir war es ehrlicherweise ähnlich. Ich habe mich wirklich aufgrund dieses, da passiert eh nichts, habe ich mich erstaunlicherweise sehr, sehr eifrig und sehr, sehr gut an den kleinen Dingen, die funktioniert haben, hochziehen können.
Erzähl.
Ja, und das waren für mich in diesem Spiel jetzt, ohne unseren Fachdiskussionen vorgreifen zu wollen, aber für mich waren die absoluten Lichtblicke dieses Spiels Koulibaly und Hein.
Ja.
Es war für mich eine absolute Wonne zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit innerhalb von 4 Spieltagen Karim Koulibaly mittlerweile in der Bundesliga nicht nur mitschwimmt, sondern mitstinkt.
Ja. So.
Und das ist schon beeindruckend zu sehen, auch unter diesem Druck gegen solche individuellen Hochklassespieler so eine Leistung abzuliefern, die einfach, die aussieht, als mache er das seit 8, 9, 10 Jahren.
Ja, ich muss auch sagen, Koulibaly hat in München stabileren Eindruck gemacht als Marco Friedel.
Komischerweise ja.
Ne, so, was jetzt gar nicht, jetzt keine Generalabrechnung starten, aber es gab eine Szene zum Beispiel in der ersten Halbzeit, wir sprachen in den letzten Folgen drüber, die Problematik mit 2 Linksfüßen in der Innenverteidigung, die Winkel ändern sich, du spielst die Bälle anders. Und genau so einen Ball hat Marco Friedl in der ersten Halbzeit gespielt.
Meinst du diesen Albtraum-Fehlpass?
Diesen absoluten Albtraum-Fehlpass.
Ja.
Weil er sich von halb rechts irgendwie drehen muss, um ihn dann mit links irgendwie zur nächsten Station und sich dabei komplett verschätzt. Ne?
Ja.
Und der Ball für Koulibaly ja war und der arme Junge kurz eine Sekunde überlegt hat, meinst du das ernst jetzt hier, Kollege?
Da hat Friedel den Koulibaly aus dem Leverkusen-Spiel gemacht.
Ja, richtig, richtig.
Ja, genau.
Und dann ja auch noch später den Elfer, können wir auch nochmal drauf gucken. Aber ansonsten hat er ein erstaunlich starkes Spiel gemacht. Lass uns noch mal einmal kurz, bevor wir in die Einzelkritik, und ich möchte natürlich, wenn ich schon ehemaligen Weltklasse-Keeper hier in diesem Podcast habe, möchte ich natürlich...
Michel Prudhomme für Arme.
Jean-Marie Pfaff. Ja, möchte ich aber noch einmal zum Spielverlauf. Ne? Also 0-4 hätte ich vorher auch genommen. Ich teile deinen Eindruck, dass vor allem Anfang der zweiten Halbzeit das relativ okay aussah.
Ja.
Ne? Und auch wir das die ersten, fand ich ja, die erste Hälfte der ersten Halbzeit, obwohl Bayern ja wirklich auch Druck gemacht hat und was versucht hat, einigermaßen stabil wegverteidigt haben. Ja.
Ja.
Also Bayern hatte zwar Riesenchancen, gleich kommen wir zur Torwartexpertise, ja, aber die nie aus dem Spiel raus, sondern das waren nach 2 Fehlpässen so und dann fällt ja wie das Tor nach so einer Ecke, glaube ich.
Ja, die es nicht geben hätte dürfen, ne? Aber dazu auch gleich mehr. Also
das
im Grundsatz
ist genauso. Also nur ganz kurz, ne? Am Ende lagen wir, glaube ich, 0-2 zur Pause hinten, und Bayern hat irgendwie gar keine richtige Chance aus dem Spiel gehabt und führt trotzdem 2-0.
Ja, wobei, naja, doch. Also die haben ja, sind ja zwei, dreimal wegen der individuellen Fehler allein auf Hein zugelaufen.
Ja, okay, das stimmt.
Und hat er dann also wirklich also atemberaubend gerettet. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir haben in der ersten Halbzeit auch beim Stand von 0-1 eine Riesenchance gehabt, wo ein Jin Mountain Bangula alleine auf Neuer zulaufen, ja, mit einem Abwehrspieler dazwischen, uns dann einfach kläglich zu Ende spielen.
Weil so. Bangula sich den Ball viel zu weit vorlegt.
Ja, ne? Zweimal viel zu weit vorlegt. Ja, ja, also und dann halt eben auch ein Jin Man 0 mit einbezieht. So. Ja. Ja, und das ist dann aber eben auch genau das, was haben wir, wie oft haben wir das in den letzten 10 Jahren bei Spielen gegen oder in München auch immer gesagt, ne? Die wenigen Gelegenheiten, die du hast, die musst du halt eiskalt nutzen, um ja, überhaupt nur in irgendeiner Form eine Chance zu haben. Also, und dann zur Wahrheit gehört halt auch, Bayern ist halt gerade auch einfach in einer Form, ey, Alter. Also, die schlagen ja alles und jeden und da kannst du, so doof das klingt, mit einem 4-0 fast noch zufrieden sein und musst in erster Linie auf deine Leistung gucken. Und die fand ich dann individuell okay. Ja, sind so viele Fehler passiert, aber es gehört einfach zur Wahrheit, dass das momentan eine Fußballmannschaft auf einem ganz anderen Level ist.
So. Das ist so. Und du siehst ja auch jetzt schon in der Tabelle, ne, dass sich, ich sag mal, die alte, das alte Ständesystem, ja, das Kastensystem ja, ja schon nach dem 5. Spieltag wieder, ja, mehr oder weniger manifestiert.
Ja, ja,
und du das jetzt schon siehst, wer oben und am Ende unten und in der Mitte vielleicht noch ein paar Verschiebungen, aber das, und Bayern spielt wirklich unfassbar guten Fußball. Die haben ja Bock zu spielen und ja, auch anders als gegen HSV zum Beispiel, haben sie ja auch gegen uns bis zum Ende durchgezogen. Ja. Ne? So ein Kimmich kam dann ja erst in der 70. und hatte dann ja auch nochmal Bock. So, und gut, okay, die absolute Demütigung ist dann natürlich, wenn ein gewisser Mike eingewechselt wird. Ja, ja. Der sah aus wie so ein 14-jähriger Balljunge, den man im Trikot übergezogen hat. Der hätte ja fast noch betroffen gegen uns.
Noch mit Zahnspange und so.
Ja, aber wirklich. Ja,
und aber auch dieser Karl, ne? Was für ein Typ ist das denn ja auch, ey?
Ja.
Du, also man kann unterm Strich sagen, wenn wir es jetzt mal auf die Spitze treiben wollen, ne? Aber von 4 Toren müssen 3 so nicht fallen.
Ja.
Ja, weil das 1-0 nach einer Ecke fällt, die Tah geisteskrank mit der Hacke verlängert und Diaz den dann noch irgendwie reinpiekt, aber ja, vorher halt ein klares Foul an Agu nicht anerkannt,
richtig,
wonach die Ecke entsteht. Ja, die muss es also gar nicht geben. Der Elfmeter ist in meinen Augen wirklich ein Witz in ja Tüten.
Ja, 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 ist das so? Der von Friedel?
Ja, ja. Also für mich ist das.
Er rennt ihn schon um, ne? Also bei den ganzen Bayern-Medien hieß es, das macht er so clever, der Harry Kane.
Ja, 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 klar. Ja. Das bei, also auch bei Sky hieß es das. Ja.
Aber erklär mal, warum.
Naja,
warum du das anders siehst.
Ach so, weil ich finde, dass Friedel sogar versucht, aus dem Zweikampf rauszubleiben, weil Kane mit dem Rücken zum Tor steht und sich aus dem 16er rausbewegt. Und ja, er ist zu nah an ihm dran und Kane fädelt dann ein, aber das ist ja keine Ballaktion von Friedel. Ja, ja. Also so erinnere ich es zumindest. Ja. Ja, Friedel geht nicht direkt zum Ball hin und Kane spürt die Berührung und nimmt das dankend an. Ja. Ja. Und also auch Friedels Interview-Aussagen danach sind halt auch, dass er sagt so, ey Leute, jetzt mal ernsthaft, ne? Ja. Könnte ich ja verstehen, wenn ich da irgendwie plump zum Ball gehe und den Ball nicht treffe und Kane umniete, aber ich bleibe mehr oder weniger, ich halte mich zurück, ne? Mm. Und dann fädelt er halt ein und fällt dann halt sofort, ja, obwohl ja es überhaupt nicht um den Ball geht. So. Also egal,
vielleicht hätten es
wahrscheinlich auch so verloren.
Ja, vermutlich ja, denke ich mal. Ja. Ne? Und natürlich sind 3 Tore von Bayern irgendwie ein Witz, aber sie hätten natürlich auch noch 5 andere machen können. Ja. Darf man nicht vergessen. Und aber zur Wahrheit gehört vielleicht auch, dass Kane anderer den Elfmeter sofort kriegt. Ja. Und ja, ein anderer Stürmer da vielleicht hat ein Schiri, Alter, das ist zu billig.
Zum Glück hatten wir Onkel Karl Hein, ne?
Ja, so. Ja. Und jetzt kommst du. Übrigens, den kleinen Satz noch. Wir hatten auch ein Quiz bei dem Pazzo-Fest. Und unser Tisch, unser Gruppenname, wir waren die Karl Heinz.
Ja, ein Tag nach dem Bayern-Spiel. Da läuft man mit einem gewissen Stolz übers Sommerfest, oder?
Wie geil war der denn?
Ja, ey, geil. Also habe ich ehrlicherweise insgeheim gehofft, ne, Stichwort Nationaltorhüter und kommt von Arsenal und so, aber also das war einfach, weil ich ihn vorher noch nie hab spielen sehen, beeindruckend, also ja, wirklich, ne? Beeindruckend.
Ja.
Also dieses 1-gegen-1 Verhalten,
ja.
Also Sample Size ist jetzt sehr, sehr klein mit einem Spiel, ne? Aber das 1-zu-1 Verhalten gegen Bayern ist für mich nichts weniger als internationale Klasse.
Ja.
Das ist einfach dieses Breitbleiben, lange oben bleiben, ne? Warten, was der Stürmer macht, die Reflexe gut, spielt gut mit, diese Kopfballrettungsaktion gegen Olise.
Ja.
Mega geil. Ja, dann hat er wirklich ja im 1 gegen 1 dreimal durchs lange stehen bleiben und durch sich breit machen mit so geilen Handball-Torwart-Aktionen wirklich Tore verhindert.
Absolut. Ja. Nach diesem Fehlpass von Friedel, wo Kane aufs ganz früh in der ersten Halbzeit schon, ne? Das war ja nicht mal mehr Hand, das war ja ein Eishockey-Torwart.
Ja, genau.
Wie er da breit bleibt und dann ne, mit dem linken Schoner, sag ich mal, beim Eishockey.
Ja, genau.
Den Ball, ne, und nichts daran ist Zufall.
Rechtes Knie runterklappen, linkes Bein ausfahren.
Exakt.
Ne, und wie gesagt, schön lange oben bleiben. Dann für mich in meiner Erinnerung eine sehr, sehr beeindruckende Strafraumbeherrschung.
Ja.
Ja, gut bei hohen Bällen, nicht unsicher, ne, auch in der Kommunikation stark, hat seine ganzen Mitspieler immer heiß gemacht, hat die abgeklatscht, wenn sie gute Grätschen hatten, gute Rettungsaktionen hatten. Also es war schon, ich habe nach dem Spiel direkt gedacht, okay, also hoffentlich bleibt Mio nicht länger weg, weil wenn der noch so eine Leistung abliefert, dann kriegt Steffen irgendwann ein Problem.
Ja, ein Spiel kriegt Karl-Heinz ja wohl jeden Fall noch. Er hatte in der zweiten Halbzeit auch, da war so ein abgefälschter Schuss mit so einem Reflex, mit der linken Hand da noch über die Latte patscht und so.
Ja.
Schon geil. Und auch die Ruhe mit dem Fuß beim Rausspielen, wo mir ein paar Mal der Arsch auf Grundeis ging, wie er
flache,
und Koulibaly,
Bälle, ne?
Wie er und Koulibaly da hinten im 16er.
Ja.
Ne, hier nochmal und so. Und aber klar, das war natürlich, Bayern hat gepresst und sie wollten die natürlich ein bisschen locken und dann, ne, so.
Und er hat noch eine geile Körpertäuschung gegen Diaz drin gehabt, wo er ihn ins Leere laufen lässt und so.
Ja.
Ne? Also das ist viel riskant gewesen, aber es hat alles funktioniert und dann sieht sowas natürlich mega beeindruckend aus.
Ne? Es sah nicht riskant aus, ne, muss man sagen. Es wirkte irgendwie bei ihm, also man hatte immer irgendwie den Eindruck, er weiß, was er tut.
So. Ja, ich bin bei dir. Also die, was bei ihm ja wirklich Signature Move sind ja wirklich diese guten, flachen Bälle ins Mittelfeld.
Ja.
Also, wo seine Mitspieler einfach keine Zeit brauchen, um den zu verarbeiten, weil er flach und gut kommt. Aber die sind halt so scheißen riskant, die Bälle, ne?
Ja.
Der muss dir nur einmal über den Spann rutschen oder so, dann hast du sofort direkt eine Aktion, weil wenn du den Ball niedrig hältst, dann ist natürlich auch für den Gegner es einfacher, direkt in die Gegenaktion zu kommen.
Richtig.
So, und da sind ein paar Pässe dabei gewesen, die gingen wirklich durch enge Gassen.
Ja.
So, aber es hat alles geklappt und dann sieht's auch wirklich gut aus und dann ist es halt für Werder auch ein Vorteil, weil du einfach im Spielaufbau deutlich schneller nach vorne kommst, wenn du als Mittelfeldspieler einen flachen Ball verarbeiten musst und nicht so einen hohen Bogenball. So.
Ja, und es ist natürlich Gold wert und da auch nochmal Hut ab, Clemens Fritz, dass selbst diese Verpflichtung jetzt schon sitzt, dass du halt nicht nur den ersten Keeper hast, der gut mit dem Fuß ist, ne, sondern auch der zweite Keeper gut mit dem Fuß ist, dass du, wenn du einen Ausfall hast, nicht dein ganzes Spiel umstellen musst.
Ja, genau.
Ne, das war natürlich geil. Und es gab, ich glaube, das war auch in der ersten Halbzeit, eine Situation, da haben wir wirklich, also da hat das Froggies wirklich, ich konnte mein eigenes Wort nicht mehr hören vor lauter Jubel, da hatte Bayern so eine Kontersituation, ich weiß es gar nicht. Und der Kameraausschnitt von The Zone war so eine halbwegs totale auf diesen Spieler, mehr oder weniger. Du konntest nicht das ganze Feld sehen, ne? Und man wusste nicht so richtig irgendwie, okay, wo ist er jetzt? Und dann kommt von einer Sekunde auf die andere, kam Karl-Heinz ins Bild geflogen von links, irgendwie die Nase über der Grasnarbe.
Mit dem Kopfball.
Und köpft den Ball raus.
Ja,
und das sah, und ich meine, klar, wenn du das, die totale, das Spielfeld siehst, dann weißt du, okay, der läuft jetzt raus und hoffentlich ist er rechtzeitig da. Aber in diesem Moment, in dieser Kamera, Einstellung, in diesem Moment kam er aus dem Nichts angeflogen. Ne? Links Grasnarbe, einmal durchs Bild.
Und wie er dann in super Slow-Mo ins Ausrutscht.
Ja, genau.
Schier endlos.
Ne? Exakt. Und alle so, oh.
Ja, genau. Geiler Typ.
Ey, war das geil. Ja, okay. Bayern 0-4 nehmen wir. Ja.
Ist dann halt so. Ne?
Freiburg 0-3 müssen wir.
Und Boniface wieder nicht von Anfang an?
Hinnehmen. Boniface wieder nicht von Anfang an. Okay, was ich aber auch sinnvoll, selbst wenn er jetzt komplett fit gewesen wäre, was ich auch für schlauer schon
Macht
am...
noch eine geile Bude, ey.
Ja, das meine ich, ne?
Und schade, mal, dass es abseits war.
Ja. Du weißt ja, die erste Halbzeit, mindestens die ersten 60 Minuten, hat Bayern 75% Ballbesitz und du läufst eigentlich nur hinterher. Was sollst du da ein Boniface von Anfang an bringen? Ja. Ne? Der läuft sich dann, denkst, ist noch nicht ganz fit, irgendwie läuft blöd hinterher, hat dann keinen Bock und stellt den Raum nicht zu und vorne ist er zu müde dann und kriegt keine Bälle. Das bringt natürlich deutlich mehr, wenn du den dann erst später bringst. Ja, und das wollte ich sagen, ne? Also Boniface, was soll der einkaufen? Ey, bei diesem Abseitstor hat man gesehen, was der für eine Qualität hat, fand ich.
Ja. Ja, sehe ich auch so.
Also hat man auch schon bei dem Pass gesehen in seinem ersten Spiel, das war ja sein erster Ballkontakt, ne? Der Pass auf Jinma, der auch schon super war. Aber dieser Moment, klar, es war Abseits und es war auch deutlich Abseits und so, ne? Aber er kriegt den Ball, er braucht nur eine Sekunde, ja, von der Verarbeitung hinlegen und ihn dann furztrocken ins lange Eck neben den Pfosten zu setzen. Das war schon, ey, dieser ganze Ablauf innerhalb einer Sekunde war schon geil, muss man sagen.
Ja, ja, ey, du, wie gesagt, also Innenpfosten rein, du siehst halt auch, ne, das ist einer, der braucht dann nicht 7 Versuche, um den Ball mal aufs Tor zu bringen, sondern das ist halt ein Spieler, wenn du den mal irgendwie nur eine Sekunde zu lang aus den Augen lässt, dann macht er sofort was das Potenzial hat, dir das Genick zu brechen.
Exakt.
So, also auf den bin ich nochmal sehr gespannt, weil Steffen verargumentiert das ja auch so, der ist noch nicht zu 100% fit, ne? Ja. Jetzt gibt dem auch nochmal die Länderspielpause. Eventuell spielt der ja sogar gegen St. Pauli schon von Anfang an, da bin ich mal gespannt.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Da freue ich mich auch so, ich freue mich so aufs Wochenende, ne?
Das ja, mega, so mega. Oh. Und trotzdem gibt's ja aber eine Menge Bashing auch, Boniface, ne? Man hat irgendwie das Gefühl, Boniface ist der neue Marvin Dux für einige Leute. So, ich teile das noch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, mal gucken.
Ich würde dem schon noch mal irgendwie 1-2 Wochen geben.
Ja.
Und
ja,
sehe da schon eine Menge Qualität.
Ja, die nächsten Spiele werden sowieso jetzt super interessant und ehrlicherweise sind das ja jetzt auch schon Spiele, da muss jetzt was kommen, ne? Und Spoiler, so medial heißt es ja jetzt, ja, das sind jetzt die Spiele, wo Werder wirklich punkten kann. Gegen St. Pauli habe ich Schiss. Hm. Die sind nämlich echt gut. Die sind nämlich wirklich, wirklich gut. So, da bin ich mal gespannt. Aber klar, danach ist Heidenheim und dann glaube ich Mainz, ne?
Nee, dann kommt noch Union.
Ah ja, okay.
Und dann kommen Mainz und Wolfsburg.
Ah, ja.
So, ne? Und klar, das sind jetzt Gegner auf Augenhöhe, das bedeutet aber nicht, dass wir die jetzt alle 8-0 wegfiedeln, ne?
Alle
das
ist
Augenhöhe, ja? Das darf man ja nicht vergessen. Und St. Pauli im Prinzip, ja, wie wäre das kleine Schwester, ja, halt auch jetzt die letzten beiden Spiele Dämpfer bekommen, ja, also super gestartet und bei St. Pauli muss ich wirklich sagen, ey, ich guck die so gerne mittlerweile. Erinnere dich ans letzte Jahr, ans Aufstiegsjahr, zweitbeste Defensive der Bundesliga nach Bayern, ja, aber nach vorne absolut harmlos. Ne? Ja. Wir haben zweimal gegen die gespielt und ich weiß nicht noch, dass wir drüber sprachen, dass wir nicht einmal Angst hatten, dass die in Tornähe kommen. Ja. So, und jetzt diesen Step, den die gemacht haben, die haben jetzt 2, 3, 4 neue Spieler dazu geholt, auf genau den Positionen, die wichtig waren. Ey, die haben dann Japaner jetzt auf der 6. Irvine hat Probleme nach seiner Verletzung überhaupt wieder in die Startelf zu kommen. Der spielt überragend, der Typ. Ja. Überragend. Was der macht, wenn du dir das 90 Minuten anguckst, ey, das ist so ein Abräumer, so ein intelligenter Spieler.
Wie heißt der nochmal, weißt du das noch?
Fujita. Heißt
Ujita, ne? Das ist doch der Rekordtransfer von Pauli, ne?
Ja, ich habe aber nur 3,5-4 Millionen aus Belgien so, ne? Aber was für eine Verpflichtung, also das ist wirklich, der passt da rein und macht alle besser. So, und dann haben sie halt ihre Offensive ja auch endlich mal vernünftig Bundesliga-tauglich aufgestellt, ne? Statt den ganzen hier Hans Albers und Jojo Eggesteins und wer war da noch alles, die haben sie ja alle verabschiedet und jetzt haben sie diesen Hotunji geholt, ne, der halt ein echter Tank da vorne ist, den Kars aus der zweiten Liga geholt und da merkst du wirklich, wie dieses Team sich weiterentwickelt hat und das erinnert mich wirklich an Werder nach dem Aufstieg, das erste Jahr überleben und dann beim zweiten Jahr merkst du schon, ne, es ist eine Entwicklung auf Basis dessen, was du hattest, wirst du besser und entwickelst dich und spielst nicht mehr gegen den Abstieg. Und auf dem Weg ist St. Pauli auch gerade, ne?
Ja, ey, und ich bleib dabei, Blessin für mich einer der interessantesten Trainer nach wie vor in der Bundesliga, ne?
Absolut.
Ist irre, was der aus der Truppe macht.
Ja, Absolut. Aber auch die, ne, von wegen Werders kleine Schwester, auch die guter Saisonstart und auch ne, ein bisschen too high to fly. Und dann kamen auch die Dämpfer, ne? Dann haben sie es auch, sind sie nicht an ihre 100% rangekommen, dann haben sie sang- und klanglos, chancenlos 2-0 in Stuttgart, glaube ich, abgeschenkt. Ne? Ja, genau. Das letzte Heimspiel war jetzt gegen Leverkusen, da waren sie gut, haben aber auch unglücklich 1-2 verloren. Gegner.
Aber haben schon 7 Punkte, ne?
Haben schon 7 Punkte, ja.
Ja.
Okay. Ne? So, ja, aber auch da, ne, da sind wir beide, ne, sowohl Werder als auch Pauli, auf diesem Level, ne, neu finden, neu reinkommen, läuft eigentlich ganz okay und dann der Dämpfer, wo stehen und so, und da stehen jetzt beide. Und das Spiel ist so mega wichtig, weil danach ist ja wieder Länderspielpause.
Ja, genau. Genau, und das ist momentan ist natürlich jede Trainingseinheit noch ein Gewinn für die Neuen, also auch Puertas und so, heute nochmal nachgelesen, Deichstube hat auch einen Artikel gemacht über die genaueren Konditionen für den Deal, das liest sich alles sehr spannend und sehr gut, aber auch da, ne, ein Spieler, der einfach noch die Automatismen lernen muss und mit jeder Einheit, mit denen er auch gerade zum Beispiel Schmied besser kennenlernt, kann nur ein Gewinn sein, ne?
Ja. Ja, das ist auch so und das hat man auch gemerkt, auch im Freiburg-Spiel und auch im Bayern-Spiel, dass das immer noch so ist, dass man diese halbe Sekunde länger brauchen im Mittelfeld, die Bälle zu verarbeiten, weil sie müssen noch den Kopf hochnehmen, sie müssen noch gucken, wo ist der andere und das kannst du dir gegen Bayern, dann sitzt dir Goretzka an den Knöcheln, ne? Dann ist der Ball
auch so
weg.
Stark
so.
War wieder, ey,
ne? Und das ist ja gar kein Vorwurf, das muss ich finden. Und deswegen, das ist ja unser altes Reden, ne? Mit jeder Woche wird das besser. Und das muss halt einfach schneller und automatischer gehen. Dann hast du Schmied noch auf dem Flügel teilweise gehabt, neu. Dann hast du zwei Linksfüße in der Innenverteidigung. Ne? Dann hast du rechts geile japanische Maschine. Ich glaube, wir sagen es in jeder Folge. So, aber es ist noch so viel neu und so viel, was ich noch einspielen muss, ein Tröpfchen Öl, sag ich mal, ins System. Ja,
ich fühl's komplett.
Ja. Ja, Pauli wird geil.
Ja, wollte ich gerade sagen, Fanfest der Liebe, diverse Kneipen unter anderem unsere Lieblingskneipe des Vertrauens, das Eisen, bewerben schon Vor- und Nachspiel Liebesbekundungen der befreundeten Fanlager im Viertel in Bremen. Ich freue mich mega drauf, ich habe total Bock.
Ja, ich habe auch Bock.
Und hoffe, dass die Wettervorhersagen noch ein bisschen besser werden, denn derzeit liest sich das eher durchwachsen.
Regen, ne?
Aber,
Dauerregen.
Ja, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Trotzdem, für uns macht es wahrscheinlich auch wieder erst Sinn, Rate die Aufstellung und Tipps über Social zu machen. Wir sind noch ein bisschen früh dran, oder?
Ja, würde ich gerne so machen. Vielleicht schaffen wir ja auch noch ein Quickie. Ach nee, du bist ja schon wieder unterwegs, ne?
Ich bin wieder unterwegs am Morgen, ja. Ich fahr morgen früh auf Dienstreise nach Berlin diesmal. Okay. Da wird es dann doch eher eng.
Ja, okay. Als Staubsaugervertreter ist man eine Menge unterwegs. So.
Ich wollte gerade sagen, diese verdammten Schneeballsystemarbeiten sind aber, also ohne Arbeit kommt man dann auch nicht durch.
Nur einen kleinen Punkt wollte ich noch ansprechen, weil der mich und auch andere Leute wirklich beschäftigt hat heute. Keketop hat, wie soll ich sagen, hatte das Klassenziel nicht erreicht und muss wiederholen.
Nein, hat darum gebeten, wiederholen zu dürfen.
So, es ist natürlich in Absprache, in eine einvernehmliche Dings. Ja, aber das ist doch krass, oder? Sag mal eben, also Keketop spielt oder hat jetzt gerade gespielt, nimmt nicht mehr am Profitraining jetzt teil heute, sondern hat in der U23.
Genau, das ist, glaube ich, vor kurzem zu Ende gegangen. Die haben 4-0 gewonnen, sehe ich gerade.
Ja, 4-0 gewonnen. Hat er denn getroffen? Ja.
Nee, er hat nicht getroffen. Tore haben gemacht, Timo Röcker, Wesley Adi,
Timo Röcker, natürlich, Torjäger.
Und Salim Musa. Also den Keke hat nicht getroffen, aber hat wohl gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Er hat gespielt, ich sehe das gerade.
Hat angeblich selbst hat darum gebeten, sich dort jetzt Spielpraxis holen zu dürfen. So.
Ja, genau. Also 89. Minute ausgewechselt mit Applaus. Also hat sich 90 Minuten Spielpraxis abgeholt. Was ich ganz cool fand, das Spiel war auf Platz 11. Ich lese hier im Deichstube Live-Ticker. Horst war da, der Duarte, sein Co-Trainer war da, Clemens Fritz war da. Also alle haben sich dieses Spiel da angeguckt.
Ja,
und das ist ja irgendwie auch eine gewisse Wertschätzung. Ja, und bei Keketop, du sagtest, das war auch so freiwillig. Er hat sich in die Vorbereitung die 9 geben lassen und galt als der Mann.
The next big thing, ja klar.
Ne? Und wir, das war unser einziger Mittelstürmer und ja. Seitdem dreimal eingewechselt irgendwie, hat er, weiß ich nicht, 40 Minuten oder so zusammen. Und ja, jetzt dieser Step wieder zurück, vierte Liga immerhin, könnte man ja auch als Degradierung verstehen, aber ich finde, es macht Sinn, oder nicht?
Ja, macht total Sinn und ich glaube, Horst Steffen würde diese Beschreibung auch, also würde brüsk von sich weisen, glaube ich. Ich glaube, dass das ein guter Schritt ist, um ihm wieder vielleicht ein bisschen Rhythmus zu geben und der vielleicht auch ein bisschen Lockerheit. Ne? Wir hatten das ja schon mal gesagt, auch dass er wirkt auf uns manchmal einfach auch noch sehr verbissen. So. Ja. Und deswegen, ich kann das nachvollziehen und wenn das für ihn auch klar geht und er das jetzt nicht als Degradierung empfindet, dann kann das ja nur ein Gewinn sein.
Ja. Ja, ein kluger Mensch hat vor kurzem gesagt, hoffentlich trifft er jetzt wenigstens in der U23, wenn er da jetzt auch so spielt, wie auch nicht klarkommt, dann ist er endgültig gebrochen. Aber ich glaube auch, es ist so eine Sache, dass er halt einfach die Spielpraxis, die...
Genau, ne, er braucht die Minuten.
Ja, er braucht die Minuten und er braucht die Anerkennung. Und vielleicht hatte er im Kopf einfach, ne, manchmal ist das ja so, man will im Kopf Berge versetzen und dann ist es ein bisschen too much und dann... Macht der Muskel zu, ne?
Sei macht mal. Der Muskel zu und der Kopf
der
auch.
Der Kopfmuskel. Ne? Digi, wir müssen auch aus anderen Gründen auf Ende der Woche verweisen für St. Pauli. Ich muss hier nämlich wieder zurück zur Lohnarbeit.
Alles klar. Machen wir, ihr Lieben. Wir ziehen hier einen Strich, 50 Minuten. Das ist ein Arbeitsnachweis, der sich sehen lassen kann. Mein Lieber, komm gut zurück in die Schicht. Euch allen da draußen. Drückt die Daumen für St. Pauli auf diesem Wege schon mal. Rate die Aufstellung. Die Tipps kommen Ende der Woche über Social. Ihr kennt das ja mittlerweile von uns. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als war wieder schön mit dir, mein Freund. Und ihr da draußen, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns nach St. Pauli wieder, versprochen.
Gute Woche und danke euch fürs Hören.
Haut rein, bis dann. Ciao.